NDR Kultur. Sonntagsstudio.
Herzlich willkommen zu Land in Sicht, Bücher im Gespräch, der Literatursendung auf NDR Kultur. Ich bin Lisa Kreisler und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Alexander Solloch. Hallo Alexander.
Hallo Lisa.
Unsere Sendung dreht sich heute kurz vor der Walpurgisnacht ganz um das Thema Hexerei. Und wir haben drei Bücher, über die wir sprechen wollen. Das ist einmal von Marion Gibson. Sie ist Professorin für Renaissance und magische Literaturen in England. Und sie hat ein Buch geschrieben, Hexen, eine Weltgeschichte in 13 Prozessen vom Mittelalter bis heute, in dem sie uns die Geschichte der Hexenverfolgung als eine Geschichte der Misogynie erzählt. Außerdem wollen wir sprechen über den Roman von Rivka Galchen, eine amerikanische Autorin, die in ihrem Roman Jeder weiß, dass deine Mutter eine Hexe ist, eine fiktionale Annäherung an den historischen Hexenprozess um Katharina Kepler in Deutschland vornimmt. Und das war kurz vor dem 30-jährigen Krieg. Und dann diskutieren wir noch über Elizabeth Hardwick. Sensationelles Buch Sleepless Nights, Schlaflose Nächte. Auf Englisch finde ich es noch schöner. Von 1979 über Nachtgedanken und Frauen in New York. Und ja, ich glaube, wir werden darüber sprechen müssen, ob es eine Art Anti-Hexerei ist oder am Ende einfach literarische Magie, was sie da macht.
Sensationelles Buch, sagst du. Jetzt hast du dein Urteil ja schon vorweggenommen.
Ja.
Du gehst ja völlig vorurteilsbeladen in diese Sendung.
Ja, genau. Aber bevor wir loslegen, habe ich auch noch was anderes mitgebracht, nämlich ein Bestseller der anderen Art. Gesundheit aus der Apotheke Gottes von Maria Treben. Die Hexe, das Klischee der Hexe ist ja eine ältere Frau, naturverbunden mit einem medizinischen Wissen, das das Wissen der Männer überflügelt, der Mediziner. Und so eine Frau war Maria Treben und sie hat eben diese ganzen Heilkräuter hier aufgeführt und da sind so tolle Stellen drin. Also man kann, gegen alles ist ein Kraut gewachsen, zum Beispiel gegen schlechte Schulergebnisse bei Kindern. Einfach zwei Tassen Brennnesseltee pro Tag und Schwedenbitter, von dem hat Alexander mir vor der Sendung auch schon erzählt.
Ich meine, heute geben die Leute da Ritalin, ne? Wenn die Kinder schlechte
Genau, aber
da,
das ja. Schulversagen ja. steht hier, muss nicht immer allein Faulheit des Kindes sein, sondern es können Wachstum und organische Störungen die Ursache sein. Die einfachsten Kräuter haben sehr schnell geholfen. Auch gegen den Kropf kann man was machen.
Ja, ich muss wirklich
gegen
sagen,
Amputationsschmerzen, also, alles steht hier drin.
Mit Schwedenbitter, ich weiß nicht, ob ich jetzt für da als Hexer gelte, aber mit Schwedenbitter habe ich schon als Kind allerbeste Erfahrungen gemacht. In Fällen, wo zum Beispiel bei Warzenbefall, ist ja so ein Fall, über den man gar nicht gerne redet, aber wo kein Hautarzt mehr helfen konnte. Und dann kam meine Mutter mit Schwedenkräutern vom Markt und hat daraus dann...
Hat sie das selber hergestellt?
Sie hat dann daraus so Wickel gemacht. Mhm. Wie genau? Also den Herstellungsprozess habe ich damals nicht hinterfragt. Ich habe gar nichts hinterfragt. Wahrscheinlich war das vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis. Gar nichts hinterfragt, sondern habe ihr geglaubt, das wird jetzt helfen. Und binnen weniger Tage waren die Warzen an Händen und Füßen weg. Ist jetzt nicht so appetitlich, aber das zeigt ja einfach, dass einfach sehr viel Unerklärliches in der Natur wabert und wandelt. Mhm. Und dass der Mensch auf seiner Suche nach Erklärungen dann oft vielleicht auch Irrwege geht, über die wir heute sprechen können.
Mhm. Ja, dass die Frau, die so eine gute Verbindung zur Natur hat, immer als etwas Problematisches oder Gefährliches
stimmt,
wahrgenommen wird. Warum ist das nur so? Warum ist das so angsteinflößend?
Weil man immer Angst hat, wenn man etwas nicht versteht, wenn Menschen anders sind. Im Prinzip ist die Hexe einfach immer das Unklare, das Unbekannte, das Unerklärliche und das damit auch rätselhaft Beängstigende.
Da sind wir ja schon bei Marion Gibson. Eine Weltgeschichte, eine Erzählung der Menschheitsgeschichte über das Thema der Hexerei, übersetzt von Karin Schuler und Thomas Stauder aus dem Englischen.
Im Aufbauverlag erschienen, das sollten wir noch sagen, ne? Entschuldigung.
Ja, wie ich schon in der Anmoderation gesagt habe, möchte sie auf jeden Fall das erzählen als eine Geschichte der Misogynie. Was ich total interessant fand, war, dass scheinbar die Tatsache, dass Hexen immer Frauen waren, in der Betrachtung der Hexenverfolgung gar keine so große Rolle gespielt hat. Das war mir neu und fand ich auch seltsam, aber darauf legt sie den Fokus und ihr Anspruch ist eben vom Mittelalter angefangen bis heute. Also sie fängt an bei der Schäuberin, einer Frau in Innsbruck, die als Hexe bezichtigt wird. Eine sehr autonome, selbstbewusste, schöne Frau, die sich aber auch zur Wehr setzt gegen diese Anschuldigung und kommt an bei Stormy Daniels, der Frau, mit der Donald Trump was hatte und sie mit eben diesem Geld zum Schweigen gebracht hat oder zum Schweigen bringen wollte. Also dieser modernen Art von Hexe, der immer noch aktuell ist, genau. Und dazwischen versucht sie eben aus diesen Gerichtsprotokollen oder historischen Texten, die diese Gerichtsverfahren dokumentieren, eine Erzählung zu stricken, die der Perspektive der Opfer gerecht wird. Ja. Und ich finde, dass das nicht gelingt. Also sie trägt sehr viele Quellen zusammen und verwebt das dann zu so einem Atmo-Kitsch. Ja, zum Beispiel habe ich auch gleich hier Beispiele, wenn sie so einen Gerichtsprozess beschreibt. Und um 9 Uhr hatten sich die Würdenträger im Ratssaal versammelt. Sie schoben ihre Stühle hin und her, blätterten in ihren Papieren, stellten die Pelzkragen gegen den kalten Luftzug auf. Das ist für mich schon so ein bisschen...
So macht man das heute, Lisa.
Ja, das ist aber billiger.
Dazu gleich mehr, ja.
Oder wenn die Frauen ins Eismeer geworfen werden in Finnland, um herauszufinden, ob es eine Hexe ist. Es war nämlich auch ein Mittel. Noch bevor sie gefoltert wurden, wurden sie ins Meer geworfen, ins kalte Meer. Und wenn die Frau dann untergegangen ist, war klar, sie ist keine Hexe. Und wenn sie schwimmen konnte, wurde sie der Hexerei bezichtigt und dann anschließend gefoltert. Und da steht dann, Kirsti hatte ihr Leben am Rande des Ozeans und auf ihm verbracht und sie wusste von der lähmenden Umarmung des Wassers so weit oben im Norden. Und da wird das Ganze so auf, finde ich, gegen eigentlich die Perspektive der Opfer oder die Empathie für die Opfer romantisiert. Und das hat mir sprachlich nicht gefallen, aber vielleicht machen wir auch nochmal einen Schritt zurück und gucken, was erzählen denn diese 13 Geschichten über diese 13 unterschiedlichen Hexenprozesse. Es ist eigentlich immer ein ähnliches Schema. Es gibt eine Frau, die irgendwie anders ist, sei es, dass sie selbstbewusst und autonom ist oder indigen oder verwundet. Eine Frau, es gibt eine Frau, der fehlt ein Bein, was als Strafe Gottes dann gedeutet wird. Und diese Frauen bewegen sich in der Gesellschaft und es passiert irgendwo etwas Schlechtes. Jemand wird krank, jemand stirbt, ein Sturm zieht auf, Männer sterben auf der See und dann wird diese Frau, die etwas anders ist, einfach beschuldigt, weil sie vorher schon verdächtig ist. Dann wird sie gefoltert, es werden Geständnisse erzwungen, die reine Fiktion sind oft, die einfach nur den Wünschen der Richter eigentlich entsprechen und dann werden sie halt hingerichtet.
Aber es passiert ja durchaus auch Überraschendes. Ich finde, auch danach kann man ein Buch beurteilen, ob es einen an der einen oder anderen Stelle doch auch erstaunt, verblüfft, einen mit Erkenntnissen versorgt, die man so vorher nicht hatte oder auf die man überhaupt gar nicht gekommen wäre. Das mögen dann gelegentlich vielleicht nur kleine Details sein. Wenn du zum Beispiel gerade gesagt hast, es geht ja also ganz in erster Linie um eine Geschichte der Misogynie, also Frauenfeindlichkeit, dann ist natürlich die Geschichte der Hexenverfolgung, das ist ja nichts Überraschendes erstmal. Das ist natürlich eine Geschichte der Frauenfeindlichkeit. Ich finde die Zahlen, die sie nennt, aber übrigens doch erstaunlich, wenn sie davon spricht, 80% der verurteilten Hexen seien Frauen gewesen, dann denke ich, oh, dann sind sie aber doch tatsächlich 20% auch Männer gewesen.
Ja, eher
wusste
so.
Ich ehrlich,
eher
wusste
so.
Ich ehrlich gesagt genau. Gar nicht. Mhm. Dass es auch also Männer gab, die dann als Hexer verurteilt wurden, in gar nicht so kleiner Zahl. Dahinter soll man natürlich das Schicksal der vor allem unter diesem Wahn leidenden Frauen überhaupt nicht vergessen. Aber das ist so ein kleines Detail, das ich dann schon ganz interessant fand. Ja, es ist ein seltsames Buch. Ich finde, es besticht auf jeden Fall durch den großen Fleiß der Autorin, die unermesslich viel Material zusammengetragen hat, die es auswertet, die es analysiert, für uns ausbreitet. Vielleicht sogar zu viel. Vielleicht hätten es statt 13 Fällen auch exemplarische 6 getan. Weiß ich nicht. Man hätte aber immer noch begriffen, worauf sie hinaus will.
Viele Geschichten
ähneln sich. Manche sind dann aber doch auch, kommen wir wieder zu dem Ausgangspunkt meiner Überlegung, manche sind dann doch vielleicht auch überraschend, wenn wir uns zum Beispiel schon mal gleich die erste Geschichte genauer angucken. Also die Geschichte der Helene Schäuberin in Innsbruck am Ende des 15. Jahrhunderts spielt das. Also das erste Kapitel Ende des 15. Jahrhunderts. Das zeigt übrigens, auch das ist nochmal ganz interessant, das zeigt, dass es sich bei der Hexenverfolgung nicht um ein Phänomen des Mittelalters handelt, sondern eher der früheren Neuzeit,
genau.
Also der Sattelzeit hin zu unserer Zeit. In dem Zusammenhang interessant, das jetzt nur mal am Rande eingeschoben, ist übrigens ein Langessay der Schweizer Autorin Mona Chollet, der in der schönen Flugschriftenreihe der Edition Nautilus dieses hübschen, wunderbaren kleinen Verlags aus Hamburg erschienen ist. Hexen, die unbesiegte Macht der Frauen, heißt dieser Band. Wir haben es jetzt zeitlich nicht geschafft, uns den auch noch ganz analytisch und intensiv vorzunehmen. Ich habe nur mal kurz hineingeblättert und Mona Chollet schreibt, die Hexenverfolgungen erzählten uns eben nicht, wie man vielleicht ein bisschen klischeehaft glauben mag, vom fernen Mittelalter, sondern von unserer Welt. Und deswegen, so ihre Folgerung, blickten wir ihnen nicht so gern ins Auge. Und sie untermauert das mit der ja ganz schlichten und aber nicht von der Hand zu weisenden Feststellung, dass die Hexenverfolgungen ungefähr zu dem Zeitpunkt begannen, als das entwickelt und erfunden wurde, was wir sozusagen als einen Schlüsselereignis der aufkommenden Moderne oder der aufkommenden Neuzeit betrachten, nämlich der Buchdruck. die Hexenverfolgung ging einher mit der Entwicklung des Buchdrucks. Und die Hexenverfolgung profitierte ja auch sehr von den dadurch entstehenden totalen medialen Veränderungen. Die Pamphlete, die dort geschrieben wurden, die spielen ja jetzt auch in dem Buch von Marion Gibson eine Rolle. Mona Chollet erwähnt also den Hexenhammer, ein in ganz Europa verbreitetes Pamphlet. Sie vergleicht es in seiner Bösartigkeit und Wirkmächtigkeit sogar mit Hitlers Mein Kampf. Das mag man als übertrieben bewerten. Aber da sind wir dann wieder bei Marion Gibson, die ja diesen Hexenhammer auch immer wieder erwähnt. Und der Autor war eben Heinrich Kramer, ein radikaler Mönch, ein Inquisitor, der eben in dieser ersten Geschichte des Buchs von Marion Gibson auftaucht in Innsbruck und die Helene Schäuberin und noch einige andere Frauen der Hexerei anklagt. Er war also derjenige, der diesen ersten Prozess angestrengt hat. Und interessant ist hier aber doch, dass die Stadt sich dann im Fortlauf des Prozesses eigentlich wehrt gegen diesen Mann. Sie will, er stört irgendwie die, das ist jetzt kein Idealismus gewesen oder so, aber er hat irgendwie die Ruhe gestört in der Stadt. Er hat die Geschäftigkeit gestört, die Geschäfte an sich gestört. Er hat eine große Unruhe hineingebracht, indem er auf einmal Frauen willkürlich angeklagt hat und sie haben ihn letztlich aus der Stadt vertrieben und haben diesem Prozess ein Ende gesetzt. Es kam zu keiner Verurteilung.
Weil sie dann einen Anwalt hatte. Johannes Wemeling ist dann als Anwalt hinzugekommen und hat sich für sie eingesetzt. Aber toll ist eben an dieser Frau, das ist auch eine Ausnahmeerscheinung in dem Buch, die Schäuberin hat sich eben nicht einschüchtern lassen von dieser Macht des vermeintlichen Macht des Inquisitors, sondern sie hat die ganze Zeit auf ihre Wahrheit und ihre Würde weiter verwiesen und hat eben nicht irgendwelche falschen Geständnisse gemacht. Die ist einfach nicht eingebrochen. In so vielen anderen Geschichten ist es eben so, dass die Frauen, sobald sie, weil sie auch Angst haben und aus ärmlichen Verhältnissen stammen und unsicher dann werden durch diese Verfolgung, dass sie dann einfach alles, diese Lügen erzählen, die ihnen in die Schuhe geschoben werden.
Zu denen sie gezwungen werden.
Sie werden gezwungen dazu.
Geständnissen unter Folter.
Was ich an dem Buch interessant fand, weil Mona Chollet klingt jetzt super interessant, diese Verbindung von Geschichte und unserer jetzigen Wirklichkeit. Da hätte Marion Gibson, finde ich, noch mehr Haken schlagen können. Sie hätte viel öfter auf unsere Zeit jetzt referieren können und das in Verbindung bringen können mit diesen alten Geschichten. Für mich ist es immer schwierig, so weit zurückzugehen und dann dort zu bleiben. Und in Verbindung mit diesem Ton, der sich auch so angeschmiegt hat an diese althergebrachte Sprache der Unterdrücker. Also es ist auch so eine männliche, priesterliche Sprache, die sie für dieses Buch verwendet hat. Zänkisches Weib, das verwendet sie eben ohne Anführungszeichen, solche Begriffe. Und das finde ich schon problematisch. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, dass es auch noch diese Geschichte gibt von dem schwulen Priester, Monty. Ne, und wie nah beieinander diese Dimension von ich werde verfolgt, weil ich vielleicht ein Hexer bin, weil ich anders bin und der sich dann selber zum Hexenjäger mutiert. Also wie nah das beieinander ist. Also diese Verfolgten und dann zum Verfolger zu werden. Das fand ich nochmal ein interessantes Detail. Ne? Mhm. Oder wie es eben auch für kolonialistische Bestrebungen benutzt wurde, bei den Sami, die dann einfach weiter vertrieben wurden. Das ist so ein Volk in der Finnmark gewesen, die getrommelt haben und durch diese Trommeln und eben ganz naturverbunden lebten, sollten sie dann auch Stürme heraufbeschwört haben und wurden dafür beschuldigt. Und da fand dann auch eine ganze Reihe von Hexenprozessen statt und die sind dann halt weiter nach Norden gewandert, sodass die Kolonisatoren natürlich mehr Land hatten. Oder auch als Rassismus. Tatabi, eine aus Venezuela stammende Frau, die als Sklavin auf Barbados erst gehalten wird und dann nach Boston kommt, die wurde auch der Hexerei angeklagt, wie das halt eben für alle möglichen politischen Zwecke eingesetzt wird. Und was am Ende steht, ist eigentlich das Problem der Theodizee, nämlich dass trotz der Religion, die Religion ist nicht ausreichend, die Religion erklärt den Menschen nicht, warum es Leid gibt. Es gibt Krieg, es ist eben Geschichte, ne? Es ist alles Mögliche da passiert, schlimme Zeiten. Es erklärt nicht, warum Menschen leiden und sterben. Und es wird immer eine Antwort gesucht und die Antwort wird eben, wenn man sich die Hexerei anschaut, in der Verfolgung und Bezichtigung von Frauen gesucht. Und das fand ich nochmal einen ganz interessanten Gedanken, den spricht sie ja nicht aus in dem Text, aber das ist so das, was dahinter steht. Wir brauchen etwas, woran wir glauben und die Religion ist wieder mal so ein richtiges Gruselkabinett in diesem Buch, ne?
So, jetzt haben wir, wenn wir nochmal auf die Beurteilungsebene zurückkommen, jetzt haben wir sehr oft das Attribut interessant verwendet. Das bedeutet doch also, dass Marion Gibson es durchaus schafft, hier sehr viel, in Anführungszeichen, interessantes Material zum Weiterdenken zu versammeln, auszubreiten. Und das ist ja dann schon mal nicht das Schlechteste, was man von einem Buch, von einem Sachbuch sagen kann, dass es interessant sei. Nun hast du aber auch eine andere Zuschreibung verwendet, Atmo-Kitsch. Vielleicht können wir darüber noch mal ein bisschen reden. Ich finde übrigens, auch wenn ich das Buch jetzt hier noch mal in der Hand halte, ich weiß nicht, wie ist es dir gegangen, als du es ausgepackt hast, als der Aufbauverlag netterweise es uns zugeschickt hat? Ich war ganz von Beginn an erstaunt und es kommt mir selbst wie so ein kleines Hexenwerk vor. Es ist ja ein sehr gewichtiges Buch, insofern, als es einfach dick ist. Über 500 Seiten.
Und es ist aber leicht.
Es liegt unglaublich leicht in der Hand. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit der Herstellung von Büchern nicht so gut aus wie du wahrscheinlich. Du hast ja selbst drei Bücher geschrieben, die irgendwie hergestellt werden mussten.
Die sind ganz schwer.
Die sind sehr schwergewichtig. Aber wie kriegt man das denn hin? Ein so dickes Buch, so, das wiegt ja nicht mehr als eine Tafel Schokolade eigentlich. Oder ist das auch Hexerei?
Kannst du das
irgendwie erklären?
Findest du
albern? Okay, gut.
Nein, das kann ich dir nicht beantworten, aber ich kann dir noch was sagen. Also ja. Natürlich ist es interessant, aber das sind ja nicht die Maßstäbe, mit denen wir hier Bücher beurteilen.
Aber es ist schon mal ein Anfang.
Nein, ja? Wir sind nicht gnädig, sondern man guckt hin und die Form ist einfach schwammig. Also ich finde, sie geht nicht bewusst genug mit den Mitteln an. Sie hätte ja auch diese ganzen tollen Quellen benutzen können. Diese Gerichtsprotokolle mit dieser wirklich interessanten historischen Sprache. Ja. Hat sie viel zu wenig gemacht,
ja. Weil sie ein zweites Werkzeug gefunden hat und herangezogen hat. Das benennt sie in ihrem Vorwort. Und dieses Werkzeug ist, und jetzt fange ich aber auch an zu kritisieren und oder mindestens zu problematisieren, dieses Werkzeug ist das kreative Denken. Da nämlich, wo entweder sie die Quellen nicht heranziehen will oder sie die Quellen ihr lückenhaft erscheinen, beruft sie sich auf kreatives Denken. Und das geht natürlich, kreatives Denken heißt einfach, ich denke mir etwas aus. So, ich denke mir aus, wie etwas gewesen sein könnte. Und das trifft ja zu auf die Zitate, die du genannt hast, wie sich jemand gefühlt hat oder wie der Himmel sich gerade herabsenkte oder wie die Regentropfen auf einen. Man weiß es ja tatsächlich nicht, was wie genau das Wetter am 14. September 1492 war. Ist auch unwichtig, das zu wissen. Wir wissen nicht genau, weil es von den Opfern in aller Regel jedenfalls keine schriftlichen Hinterlassenschaften gibt. Wir wissen nicht, wie sie sich in einem bestimmten Moment gefühlt haben und was sie sich gedacht haben. Und dann kann man sich als Romanautorin natürlich trotzdem hineindenken und das dann aufschreiben unter dem Siegel der Fiktion. Aber als Geschichtsprofessorin ist das natürlich einfach überhaupt nicht legitim. Und ich finde, an diesem Buch zeigt sich auch bei aller Interessanz.
Interessant.
Ja.
Ja, sowas hätte sie mal reinschreiben können.
Zeigt sich einfach das, was ich jetzt einfach mal etwas harsch eine Krise der Geschichtsschreibung insgesamt nennen möchte. Eine globale Krise
du bist
der
ja
Geschichtsschreibung
auch Historiker, ne?
Haben wir. Ja, aber das muss man gar nicht sein, um seine Probleme mit Büchern wie diesem zu haben, die viele Verdienste haben, aber dann doch an einem entscheidenden Punkt sich einfach zu sehr des sich Anschmiegens an ein gedachtes Publikum schuldig machen. Krise der Geschichtsschreibung im deutschen Sprachraum bedeutet das zum Beispiel einen ganz verschärften Illyismus, den wir in den letzten Jahren erlebt haben. Also jeder muss jetzt mittlerweile so Bücher schreiben, wie es Florian Illies mit seinem 1913 gemacht hat, dieses häppchenweise anekdotische Geschichte zum schnell Konsumieren. Es gibt also kaum jemanden, der noch über irgendetwas Zurückliegendes schreibt, der es nicht so auf diese Weise macht, sodass sozusagen aber Figuren einfach nur noch zu oder historische Gestalten, Menschen eigentlich, die Fleisch und Blut haben könnten, nur noch Schießbudenfiguren sind. Das ist der Illyismus im deutschen Sprachraum. Hier sehen wir das auch die englischsprachige Geschichtsschreibung, die ja so wunderbare Erzählerinnen und Erzähler hervorgebracht hat, wie Cecily Wedgwood oder Ian Kershaw oder Christopher Clarke, dass sie eben auch nicht frei von Oberflächlichkeiten ist. Sie ist, Marion Gibson ist sehr fleißig, sie ist sehr engagiert, aber ihr fehlt es eben an der nötigen Ernsthaftigkeit, die es ihr erlauben würde, das Treiben der Menschen von vor 500 Jahren zu beobachten, zu analysieren, ohne es permanent bewerten zu müssen, mit der Elle heutiger moralischer Maßstäbe. Im Prinzip ist das ja auch ein Stück Agitprop, habe ich immer wieder gedacht, wenn sie uns immer mal wieder moralische Lehren mitgeben will. Und zwar nicht nur subtil oder untergründig, subkutan, sondern wirklich mit der Brechstange.
Ich möchte mit dir später noch über die Aura eines Buches sprechen, bei Elizabeth Hardwick. Und auch hier, wenn ich nämlich ein Buch lese, dann habe ich wie so ein, ich sehe etwas vor mir. Und bei Marion Gibson ist das wirklich einfach, es hat so eine Substanz, diese Leseerfahrung. Und die zerbröckelt einfach. Also es ist für mich ungeleitet, ungenau und unentschlossen in seiner Form. Und es mag interessant sein, diese ganzen Ideen und Prozesse nachzuverfolgen. Ich glaube, ich hätte dann doch lieber das Buch von Mona Chollet gelesen, von dem wenigen, was du jetzt darüber erzählt hast. Also ich...
Wir können ja irgendwann Hexen Teil 2 machen und dann dieses Buch lesen. Also Hexen von Marion Gibson...
Ich habe nicht viel Neues erfahren.
Ein winziges Beispiel vielleicht noch.
Ich habe auch noch was.
Ein Satz. Neben Helena erregten auch andere Innsbruckerinnen, die ihre eigenen Entscheidungen trafen in Sachen Sexualität und Religion, die Aufmerksamkeit des Inquisitors. Das ist wieder so ein eingeschobener Kommentar. Sie kommentiert ständig, so von oben herab, die ihre eigenen Entscheidungen trafen. Als Historikerin müsste man eigentlich erst einmal diskutieren, ob man mentalitätsgeschichtlich überhaupt davon sprechen kann, dass es ist das ein Konzept der damaligen Zeit des späten 15. Jahrhunderts, eigene Entscheidungen zu treffen? War das überhaupt vorgesehen im Gottesplan und im Weltenplan, bevor man sowas einfach mal da so voraussetzt?
Aber man erfährt Entscheidendes über die Herstellung von Butter. Kannst du dich an diese Szene erinnern bei Joan Wright, bei dem Prozess, wo es um dieses Butterfass geht? Und da sieht man nämlich auch, wie ungeleitet und ungelenkt ihre Mittel einsetzt. Da wird über zwei Seiten über die Herstellung von Butter geschrieben. Hm. Es ist natürlich interessant, wie Butter hergestellt wird, aber man merkt einfach, dass sie das da nicht im Griff hat. Das könnte man auch, also für die Narration, die sie daraus strickt, dass nämlich da irgendeine Hexe war, die ihre Hand unter dem Stab im Butterfass steckte, verklemmt hat, hätte sie das viel kürzer machen können. Und das mit der Butter erwähne ich jetzt nur, weil gleich bei Rivka Galchen ja auch eine Kuh eine wichtige Rolle spielen wird.
Genau. Jetzt sind wir uns nämlich auch in diesem Buch am Ende doch erschreckend einig geworden. Das ist ja überhaupt gar nicht das Ziel unserer Diskussion. Mal gucken, ob wir das dann bei der Besprechung des nächsten Buches irgendwie ändern können. Und wir versuchen uns kurz zu entspannen und herunterzukommen mit Musik, oder?
Die du mitgebracht hast zum Thema.
Das passt schon ganz gut zum Thema. Das ist Musik von den Ted Red, sowieso die allerbeste französische Band, die ich mir überhaupt nur denken kann. L'amour tombe des nues heißt dieses Stück, das ist die Vertonung eines Gedichts von Robert Desnos. L'amour tombe des nues, die Liebe fällt aus allen Wolken und dort in den Wolken fliegen die Hexen und werfen die Liebe herunter.
Un samedi du Moyen-Âge, une sorcière qui volait vers le sabbat sur son balai tomba par terre du haut des nuages. Ho, 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 madame la sorcière, vous voilà tombée par terre. Ho, 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 sur votre derrière et les quatre fers en l'air. Vous tombez des nues, toutes nues, par où êtes-vous venu? C'est le trottoir de l'avenue. Vous tombez des nues, sorcière sans nu. Vous tombez des nues. Tombez des nues sur la partie la plus charnue de votre individu. Vous tombez des nues. On voulait la livrer aux flammes, cette sorcière qui volait vers le sabbat sur son balai pour l'ascension. Quel beau programme! Oh oh oh, voilà que la sorcière a fait un grand rond par terre. Oh oh oh, quel coup de tonnerre! Il tomba de l'eau à flot et l'eau tombe des nues, toute nue, éteint les flammes ténues et rafraîchit la détenue. L'eau tombe des nues, averse bienvenue. L'eau tombe des nues, l'eau tombe des nues. Et la sorcière c'est l'avenue, oui mais dans l'avenue. L'eau tombe des nues. Qu'elle était belle la sorcière, les présidents du Châtelet, les gendarmes et leurs valets la regardaient dans la lumière. Et un éclair qui brille, ses beaux yeux qui scintillent. Et notre cœur pétille, nous sommes sourds d'amour, nous tombons des nues, elle est nue, oui mais notre âme est chenue, nous avons de la retenue, nous tombons des nues, sorcières saugrenues, nous tombons des nues, nous tombons des nues, on relaxe la prévenue, elle nous exténue, nous tombons des nues, et je, mais tombe des nues. Tombe des nues, le monde entier tombe des nues, l'amour est tombe des nues, et vive les femmes nues.
Ted Red, l'amour tombe des nues. Ein Wunsch von Alexander Solloch, heute hier bei Land in Sicht auf NDR Kultur, Bücher im Gespräch. Und wir sprechen heute über Bücher, die sich mit Hexen beschäftigen. Eben ging es um einen historischen, ein Buch, was Geschichtsschreibung versucht. Und jetzt haben wir einen Roman dabei von einer zeitgenössischen amerikanischen Autorin, Rivka Galchen. Jeder weiß, dass deine Mutter eine Hexe ist. Und man sagt ja immer so schön, wenn es um diese Filme geht, es ist nach einer wahren Begebenheit. Auch hier gibt es eine historische Vorlage. Es geht um den berühmten historischen deutschen Hexenprozess, der 6 Jahre ging, von 1615 bis 1621, kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg, um Katharina Kepler. Das ist die Mutter eines berühmten Astronomen, nämlich Johannes Kepler, der auch das heliozentrische Weltbild mit herausgeforscht hat und wichtige Horoskope erstellt hat für Kaiser und damit auch immer in einer wackelnden Position war überall, aber eben auch sehr angesehen war. Vielleicht, weil er ein Mann ist. Er musste aber teilweise auch aus Prag, glaube ich, dann weggehen, weil seine Ansichten eben doch viele Ansichten der wichtigen Menschen in Frage gestellt haben.
Das ist ja wirklich auch bei Johannes Kepler so eine, fällt mir gerade nur ein, so, ja, so eine interessante Zwischenposition zwischen Spekulation, also dem Erstellen von Horoskopen, und aber auch wirklich handfester Wissenschaftler. Er war ja auch einfach wirklich ein bedeutender Mathematiker. Ja. Der eine, also ich bin kein bedeutender Mathematiker, kann es deswegen nicht gut wiedergeben, der aber einfach Dinge herausgefunden hat und Gesetzmäßigkeiten erforscht hat und formuliert hat, die, natürlich, Mathematik wandelt sich ja nicht, bis heute gültig sind. Aber das ist so eine Figur, wie sie heute vielleicht gar nicht mehr, ich weiß es nicht, heute vielleicht gar nicht mehr geben kann. So, sozusagen an der Grenze zwischen Spekulation und Wissenschaft und immer mal wieder nach links und nach rechts hüpfend. Faszinierend an und für sich, auch wenn es gar nicht jetzt im Wesentlichen um ihn geht. Er allerdings schon eine Rolle auch spielt.
Er spielt auch eine wichtige Rolle, aber es geht eben um seine Mutter. Das ist Katharina Kepler, eine autonome, super taffe Witwe. Es ist nicht so ganz klar. Ihr Mann Heinrich ist irgendwann in den Krieg gegangen oder weggegangen und nicht mehr wiedergekommen. Im Ort Leonberg in Baden-Württemberg spielt das Ganze. Wird auch vermutet, dass sie ihn vergrault hätte. Und auch da ist es halt so eine taffe Frau, die sich mit Heilkräutern auskennt, ganz viel Wissen über die Natur hat. Und sie wird eines Tages gerufen, um zum Vogt zu kommen, Lukas Einhorn oder das falsche Einhorn, wie sie ihn auch nennt. Und da sitzt die Frau des Glasers, Ursula Reinboll, die Werwolf-Ursula. Die Namen sind irgendwie sehr schön.
Und der Glaser ist nur ein drittklassiger Glaser.
Auf das,
ne?
Nur, ja, genau. Ja. Und sie wird halt angeschuldigt, die Glasersfrau durch einen Gifttrunk krank gemacht zu haben. Und dann rollen halt immer mehr Anschuldigungen auf sie zu. Sie ist aber auch so wie die Schäuberin, sie sagt, legt Verleumdungsklage ein und sagt,
genau,
hier, dass
sie hätte es ja auf sich berufen lassen können.
Genau, dann wäre alles nicht so schlimm
weil
geworden.
Der vielleicht herzoglich einbestellte Vogt, der vorschlägt, wir lassen das alles, also wir behandeln all das, was wir hier besprochen haben, als ungeschehen. Und das will sie aber nicht auf sich sitzen lassen und reicht Verleumdungsklage ein. Und dadurch geht dann sozusagen, da beginnt die ganze Spirale der immer schlimmer sich zuspitzenden Vorwürfe gegen sie.
Genau, sie nimmt es erst alles nicht so ernst und bleibt da. Irgendwann wird es dann aber doch kritisch und sie geht dann doch zu ihrem Sohn nach Linz, zu Johannes Kepler, bleibt da einige Zeit, geht dann aber wieder zurück.
Auch Sehnsucht, ne? Sehnsucht nach ihrer Kuh vor allem.
Genau, Millie, ihre, ja, Kuh. Deshalb, ja, habe ich das mit der Butter gerade nochmal erzählt, weil ihre Kuh so eine wichtige Rolle spielt und überhaupt auch die Natur, die Tierwelt. Also es ist ganz interessant, wie das Natürliche und das Übernatürliche hier so ineinander greifen. Es gibt ganz viele Stellen, in denen die, zum Beispiel trifft sie einen Mann, der wegen der schlechten Witterung ist die Nase so faul, dass sie ihm fast vom Gesicht fällt. Oder es gibt eine Begegnung mit einem Elch. Ich lese das mal kurz vor, dann kann man nämlich schon mal hören, weil hier ist nämlich die Form sehr bewusst, wofür ich dankbar bin. Wir haben noch kein Buch, weil es erscheint erst am 14. Genau. Mai und deshalb müssen wir blättern. Im Wald findet man Schlüssel, es gibt einen Bäcker, der drei Daumen hat und also es sind ganz viele übernatürliche Dinge in dieser Umwelt, in dieser Umgebung, aber die sind eben ganz natürlich eingewebt. Die sind nicht so als surreal oder träumerisch irgendwie aufgebaut, sondern die sind da. Einmal, als ich Pilze sammeln ging, traf ich auf einen mächtigen Elch, dem der größte Teil des linken Geweihs fehlte. Ein Auge war zugeschwollen, von Alter verkrustet, sein Gang war unstet, er roch nach Schaum. Das Grunzen war schaurig. Indes er sich bewegte, schien der Wald um ihn her verwandelt. Die Blätter waren Augen geworden. Ich wurde geprüft oder eingeladen oder war im Sterben begriffen. Dann stieß der kranke Elch ein neuerliches Gebrüll aus, lauter, als triebe er sich den Geist aus. Weinbergslauch kitzelte mich am Knöchel, der Elch zog von dannen, ich ging heim. An einer anderen Stelle stellt sie sich vor, wie der Wein geschnitten wird und blutet. Also das fand ich ganz toll an diesem Buch.
Überhaupt die Natur, die ja gewissermaßen auch die Geschichte in irgendeiner Weise erklärt, die erklärt, warum sich sozusagen die Geschehnisse gerade an diesem Ort so zuspitzen. Das sind sozusagen die topografischen Umstände, die das machen. Da möchte ich auch kurz was eine Stelle vorlesen,
ja,
die mich sehr beeindruckt hat. Wir können eigentlich die ganze Zeit vorlesen. Ja. Muss ich etwa befürchten, dass wir uns in der Bewertung dieses Buchs auch einig sind? Oh,
dieser
nein, oh,
Text
nein.
Hat nämlich eine Coolness, bei der alte Sprache mit neuer Sprache ganz unproblematisch zusammengeführt wird.
Erschüttert.
Es ist
wir sind
unglaublich
schon wieder einer Meinung.
Nein, das ist
schon ein bisschen schlimm, aber vielleicht auch schön. Ich bin in Eltingen aufgewachsen, jenem Ort, wo die besagten beiden Barbaras und eine dritte Frau hingerichtet wurden. Da hat nämlich gerade ihre Schwiegertochter, die solche Schauermärchen und Gruselgeschichten und Gerüchte rund um den Ort liebt, hat ihr gerade erzählt von sogenannten Hexen, die in einem Nachbarort hingerichtet wurden. Ich hatte nichts mit diesen Frauen zu tun, das möchte ich klarstellen, Simon. Mit 9 Jahren kam ich nach Leonberg. Simon, das müssen wir, denkst du dran, dass wir gleich noch über Simon sprechen?
Überhaupt,
wir müssen ja unbedingt über den Aufbau des Buchs, genau.
Ja. Mhm.
Genau, wir müssen noch sehr viel, aber trotzdem möchte ich das jetzt erstmal ungestört von mir selbst vorlesen.
Mach bitte.
Mit 9 Jahren kam ich nach Leonberg. Ich blicke nicht von oben herab auf die Leute aus Eltingen oder auf meine Schwiegertochter, die ebenfalls von dort kommt. Mein Bruder Jeremias, ein gutgestellter Bauer, lebt immer noch dort. Trotz, ist es dir leicht gefallen mit den ganzen Namen,
ja, ist mir
obwohl sehr
wir
kein Namensregister haben? Weil es gibt ja doch immer sehr viele Kinder und verstorbene Kinder und Verwandte und verstorbene Geschwister und noch aktive Geschwister und dort lebende Geschwister. Du bist damit klargekommen.
Unproblematisch.
Okay, ja, gut, du bist aber auch entscheidende 5 Jahre jünger als ich. Trotzdem ist es nicht ohne Bedeutung, dass die Glems, die so gemächlich durch Leonberg fließt, in Eltingen eine ungestüme Kehre macht, sich dann verengt und tückisch wird, ehe sie sich wieder zur doppelten Breite ausdehnt, wodurch sie der ganzen Gegend eine beunruhigende Atmosphäre verleiht. Schon als kleines Mädchen habe ich das gespürt, wieder diese Naturverbundenheit. Mehrmals traf ich dort im Walde Wiedergänger an, aber ich war ein Kind und konnte nicht verstehen, was ich sah. Die Ringelblumen, die in jenem Abschnitt am Ufer der Glems wachsen, haben kleine Blätter und fast keinen Geruch. Hiobs Tränen gedeihen im Überfluss. Kennt ihr Hiobstränen, Simon? Das ist eine seltsame Pflanze ohne Blüte und ich habe Wanderer gesehen, die aus den harten Scheinfrüchten Rosenkränze machten. Nicht, dass die Rosenkränze ihnen Frieden gebracht hätten, sie bleiben zitternde Bündel Angst. Gott schreibt seine Botschaft nicht nur in die Bibel ein, sagt Luther, sondern auch in die Wälder und die Sterne. Manche fürchten, unter einem unglücklichen Stern geboren zu sein, ich nicht. Ich fürchte, bei mir war es ein unglücklicher Ort. Und obwohl ich eigentlich allergisch bin gegen allzu übermäßige Naturbeschreibungen in erzählender Literatur und ich immer das gerne überspringen möchte, hatte ich das in diesem Fall überhaupt nicht, sondern hat mich das immer überzeugt und mich beinahe selbst zu einem Naturliebhaber gemacht. Wie macht sie das denn? Warum lesen wir das gerne?
Der Text hat Humor. Das,
ja.
Ja, das ist das Entscheidende, glaube ich. Also es gibt eine Coolness dieser Hauptfigur, die ist einfach total erfrischend und es ist alles so unwahrscheinlich. Also wie die Sätze aufeinander folgen, ist unwahrscheinlich, auch bei den Naturbeschreibungen, ja, dass auf einmal zum Beispiel die Weinreben bluten oder sie wird an einer Stelle wird ihr Rock durchstochen mit einem Schwert und da ist ein Loch im Rock und dann kommt an einer anderen, ganz anderen Stelle, dann ist sie in irgendeiner Situation mit ihrem Sohn Christian, mit dem sie nah zusammenlebt und dann sagt sie, dann ging ich dahin und habe das Loch in meinem Rock geflickt und das kommt so unvermittelt. Manchmal. Und ich glaube, da ist ganz viel Bewegung in dem Text. Dadurch ist er so frisch. Und der Aufbau. Rivka Galtje nutzt nämlich diese Idee des Gerichtsprozesses. Sie benutzt den Gerichtsprozess. Der Gerichtsprozess ist ja immer eine Narration, eine Erzählung. Er lebt davon, welche Erzählung glaubwürdig ist, wie verschiedene Stimmen aufeinandertreffen. Es ist etwas sehr Literarisches. Und das nutzt sie für diesen Text. Also, es ist eigentlich die Form eines Bekenntnisses dieser Katharina Kepler. Sie erzählt, wie alles gewesen ist. Sie spricht zu dem Simon. Simon Sattler ist ihr Nachbar, der sich auch in einem entscheidenden Augenblick für sie stark gemacht hat, obwohl er auch eher so ein zurückhaltender Typ ist, aber er war an ihrer Seite, weil es zwischen den beiden eine Sympathie gab und die aufrechterhalten ist. Sie kann selber nicht schreiben, deshalb schreibt er das alles für sie auf und er selber beschreibt es auch noch aus seiner Perspektive.
Also genau, wir haben schaltet
sich ein. Wir haben die Perspektive von Katharina, die Perspektive von Simon. Wir haben Briefe von Hans, Johannes Kepler, der dann Briefe schreibt, um seine Mutter aus dieser Misere herauszuholen. Und wir haben immer wieder Befragungen, Gerichtsbefragungen von Zeugen und Zeuginnen. Und das ist so lustig, weil die fangen immer an mit der gleichen Frage, seid ihr gewahr, dass jedes falsche Zeugnis, so ihr es denn wissentlich ablegt, Gottes großen Zorn über euer Erdenleben bringen wird und ihr eure Seele im Tod dem Teufel überlasst? Und das, darauf antworten sie dann und dann fängt die Befragung an. Und man merkt ja immer, in welche Richtung diese Fragen drängen. Also ob man jetzt will, dass sie Katharina beschuldigen oder eben sie entlasten. Und das ist ganz schön, weil nur an diesen Fragen klar wird, wie sehr diese Fragestellung einfach die Wahrheit lenkt. Ne? Also ist es dann ein bisschen egal, was sie antworten. Also einige sind standhaft, einige bleiben dabei. Das ist eine gute, ehrwürdige Frau. Sie ist ja auch gar nicht abergläubisch. Es ist eigentlich eine sehr gute Christin. Sie zitiert nämlich ständig Martin Luther. Das ist auch super an dem Text. An einer Stelle ist sie auch bei ihrem Sohn Hans, bei dem Astronomen. Und ich habe in einer Predigt gehört, dass Martin Luther keine Gabeln mochte. Und irgendwie stört sie das, dass er so viele Gabeln da liegen hat oder irgendwas immer mit diesen Gabeln macht. Und Luther wird ganz oft zitiert und sie ist eigentlich eine super astreine Christin mit diesem Kräuterwissen und eben diesem Selbstbewusstsein. Sie ist eine alte Frau, die alleine klarkommt, die auch Kapital hat. Darum geht es ja auch. Sie wird später ja auch dann gefangen genommen, während der Prozess läuft und die Gerichtskosten werden abgestottert, indem halt ihr Vermögen aufgebraucht wird, während sie im Kerker sitzt. Und das stört sie auch sehr. Und ich finde, am Schluss verliert das Buch leider ein bisschen an Schärfe. Die ersten 100 Seiten habe ich wirklich gelesen und ich habe irgendwie gedacht, es kann nicht sein, wie gut das ist. Zum Beispiel so Sätze, wo der Simon sagt, über sich erzählt, was für ein schwächlicher Mensch er eigentlich ist und ganz viele Geschwister hatte. Ich war der blasslila Spross, der Schwächste, aber ich überdauerte am längsten. Und das ist so lustig. Also dieses überdauerte am längsten ist eben diese alte Form, aber sie ist auf eine moderne Art genutzt, sodass wir darüber lachen können. Und der Text hat gleichzeitig, hat er ganz viel Empathie für diese und verfolgt wirklich diese Anschuldigung und die Seele dieser Frau, die auch am Ende darunter leidet, ne? Dass sie angeschuldigt wird und auch das Gefühl hat, Schlechtes zu verbreiten, denn es sterben dann die Kinder ihres Sohnes in ihrer Gegenwart. Und da hat sie das Gefühl, vielleicht war ich das doch, die hier Schlechtes mit reingebracht hat. Aber gleichzeitig hat der Roman so viel Distanz, dass er eben ein Kunstwerk aus diesem Prozess macht. Und das sollte doch Literatur tun.
Was aber auch bedeutet, dass an dieser Stelle mal ganz kurz jedenfalls die Übersetzungsleistung zu rühmen ist, oder? Was
super übersetzt
Grete Osterwald heißt sie. Was sie da macht, das ist schon wirklich toll. Einfach diesen ganz eigenen, natürlich im Original wird Rivka Galtschen den auch, oder wie sprechen wir sie eigentlich aus? Das ist so ein toller Name, aber
man steht Rivka Galtschen, ich habe sie immer als Niederländerin, aber sie ist ja Amerikanerin gelesen, ja.
Beziehungsweise ganz genau Kanadierin, ne? Also zumindest in Toronto geboren und aufgewachsen, lebt aber mittlerweile in New York.
Und hat Medizin und Literatur studiert. Beides, ne? Das merkt man auch an dem Text an.
Ja, genau. Und vielleicht bleiben wir bei Rivka Galtschen, dann findet man es auch im Buchladen. Rivka Galtschen legt natürlich zweifellos, wir haben das Original nicht gelesen, aber legt zweifellos ein Original vor, an dessen Beispiel man einfach auch zu einer brillanten Übersetzungsleistung kommen kann. Aber einfach diesen Ton zu finden, spielt ja überhaupt keine Rolle, ob dieser Ton in irgendeiner Weise authentisch ist, ob er den Ton jener Zeit trifft oder so. Aber es ist ein in sich stimmiger und glaubwürdiger und auch ja lustiger, aber auch poetischer und jedenfalls ein sehr schöner Ton. Und das macht Grete Osterwald ganz wunderbar. Ich weiß nicht, wollen wir noch ein kleines bisschen 10 Sekunden lang von Simon schwärmen? Ich mag Simon so unglaublich gern, Simon Sattler. Eine Figur, mit der ich mich außerordentlich gut identifizieren kann. Also er entwickelt ja gewissermaßen, er würde nie von Philosophie sprechen. Ich nenne es jetzt eine Philosophie des Isolationismus oder des Alleinseins. Also seine Begründung dafür, warum er nichts von Menschen wissen will. Katharina ist ja eigentlich so ziemlich der einzige Mensch neben seiner Tochter Anna, mit dem er sich überhaupt tatsächlich beschäftigt oder auf den er sich einlässt. Ansonsten will er mit Menschen nichts zu tun haben. Wie begründet er das? Um die Leute nicht durch den Verdacht, dass sie Monster wären, in Monster zu verwandeln, tue ich mein Bestes, für mich allein zu bleiben. Was ist das für eine tolle Begründung dafür, sich abzuschotten? Um weiterhin gut von Menschen denken zu können, ist es das Beste, sich mit Menschen nicht weiter abzugeben. Ich weiß auch gar nicht, ich habe es mich auch nicht gefragt und es interessiert mich auch gar nicht weiter, weil das Buch in sich eine Stimmigkeit und Authentizität hat. Ich weiß gar nicht, ob diese Figur in irgendeiner Weise überliefert ist. Auf der Frankfurter Buchmesse, genau, wo alles so ganz düster ist, im Gegensatz zur heiteren, fröhlichen Leipziger Buchmesse. Sowieso. Fühlst du dich auch ein bisschen, ich sag's jetzt einfach mal pathetisch, ein bisschen gerührt davon, dass eine amerikanische Autorin aus Kanada stammend sich mit so total provinziellen, historischen, kleindeutschen Begebenheiten beschäftigt und sich da total eingräbt mit einer Stimmigkeit und Genauigkeit, wo sie doch sozusagen vor ihrer Haustür wahrscheinlich 1000 andere interessante Geschichten hätte. Das ist doch irgendwie toll, oder? Also allein das schon fand ich fabelhaft. Und dass sie dann sozusagen noch im frühen 17. Jahrhundert bleibend, wir sind ja hier sozusagen hatten wir das schon gesagt? So
ja, genau.
1615 bis 1620, also sozusagen auch an der Schwelle zum Krieg, den man später den 30-jährigen Krieg nennen würde. Hier aber sozusagen sehr stimmig auch auf heute anwendbar die Unterschiede zwischen der Frankfurter und der Leipziger Buchmesse zu benennen als amerikanische Autorin, das ist schon also sehr staunenswert jedenfalls.
Ich möchte noch was über Magie sagen. Es gibt diesen schönen Satz, ich weiß gerade gar nicht, wer ihn sagt, der im Buch vorkommt, aber traurige Dinge sind so alltäglich. Und das erscheint mir so ein entscheidender Satz zu sein, weil es geht immer darum, Schuldige zu finden oder das Böse in Erklärung für das Böse, für das Traurige, für das Schlechte zu finden. Und das ist zum Beispiel dann so ein kleiner Satz, wo alles so auf einen Punkt gebracht wird. Und das fand ich richtig gut. Denn niemand hat Schuld, wenn irgendein Kind stirbt. Also wenn es krank ist. Es passiert einmal. Und da sterben ja wirklich sehr viele Menschen auch in dem Buch. Also auch diese historische Wirklichkeit wird da sehr gut erfahrbar gemacht. Wie schnell Leben vergeht, wie schnell Krankheiten, einfache Krankheiten ein Kind zum Sterben bringen können. Und Magie ist einfach was Alltägliches. Also wenn sie auch darüber nachdenkt, dass man natürlich, es gibt dann so Lieder, die sie irgendwelchen Frauen und Eltern weitergegeben haben soll, um ihr Kind zu retten. Und natürlich tut man alles, um ein Kind zu retten, wenn es krank ist. Und dass man da eben zu Dingen greift, zu Mitteln greift, die nicht medizinisch sind, nicht rational nachvollziehbar, ist nur natürlich. Und ich finde, das ist auch noch etwas, eine Stärke des Textes, dass es diese Dimension von Hexerei mit erfahrbar macht, die jeder von uns kennt. Nämlich, es ist eine Art von Gebet, auch wenn ich jetzt auch nicht gläubig bin, aber es ist ein Beten und eine Anrufung. Eine Anrufung, die man einfach braucht, um die traurigen alltäglichen Dinge zu verkraften. Sehr schönes Buch.
Jetzt sind wir uns leider schon wieder einig geworden.
Das spielt ja gar keine Rolle.
Aber ich kann fast garantieren, dass es im nächsten Buch, über das wir reden werden,
anders, ne?
nicht der Fall sein wird. Oh. Bin ich mir jedenfalls relativ sicher.
Ja, ich bin gespannt. Aber jetzt hören wir erst noch Musik.
Gut, gut.
Ja, wir gehen jetzt nämlich zur Reittherapie. Das Günther.
Anne-Marie, mach das Fenster zu, draußen ist es heiß. Die Blumen welken im April und bei Insta sind sogar Nazis schön. Ich sagte, gut, gut, gut. Ich fahre heute in die Klinik. Phänomenal, mentaler Höllenritt. Mein Weg dorthin ist wunderschön. Das Taxi nimmt mich gerne mit.
Das war die tolle Band Das Günther aus Hannover mit Reittherapie.
Was sind das überhaupt für ein Name, Das Günther? Hat das was zu bedeuten?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Musik richtig toll ist und noch toller sind sie, wenn sie live spielen.
Muss man live erleben, ne?
Ja, und die sind auch gerade auf Tour.
Genau, und auch sehr im Norden unterwegs, am 23. Mai zum Beispiel in Hamburg, in der Honigfabrik, da um die Ecke habe ich mal gelebt, in Wilhelmsburg. Toller Veranstaltungsort. Dann tags darauf, am 24. Mai in Flensburg im AZ, dann am 25. Mai in Kiel auf dem Festival Kulturrotation 143 und am 15. Juni beim Freiluftfestival unter dem Motto übrigens Party, Party, Depri, Depri.
Ja.
Wie das Leben.
Wie
Land in sich.
Ja, herrlich. Wir haben ein letztes Buch und ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie ich das hier jetzt einfügen soll in das Thema Hexerei. Elizabeth Hardwick, Sleepless Nights, auf Englisch, auf Deutsch Schlaflose Nächte, übersetzt von Annette Grube mit einem Vorwort von Aimar McBride, erschienen im Aki Verlag. Wer ist Elizabeth Hardwick? Sie ist 1916 in Kentucky geboren, war Literaturkritikerin, eng befreundet auch oder verbunden mit Susan Sontag. Ende der 50er Jahre hat sie sich über die mangelnde Qualität der zeitgenössischen Literaturkritik beschwert und war auch die Mitbegründerin der New York Review of Books. Sleepless Nights ist 1979 erschienen, also ein recht später Text von ihr. Oh, du guckst schon ganz kritisch. Was hat es mit Hexerei zu tun? Gar nichts, aber die Aura des Buches hat etwas, also diese, es geht um Nachtgedanken. Es geht eigentlich, es ist ein Mosaik von Porträts. Es ist so ein magisches Zwischenreich der Poesie, in dem einerseits Literatur als etwas Magisches, als eine Art von Hexerei erfahrbar gemacht wird für mich. Und es gibt Billie Holiday als skurrile Gottheit. Es gibt aber auch arme Putzfrauen, die amputierte Brüste haben. Es gibt eine Prostituierte, die an einer Geschlechtskrankheit stirbt. Also alles so Frauen, die irgendwo auch Hexenfiguren sein könnten, wenn ich mich jetzt bemühe, das ins Thema einzulegen.
Es ist ja das Buch gewesen, wenn ich mich nochmal an die Genese dieser Sendung erinnere, ja, das dich dazu verleitet hat, vorzuschlagen, ja, dass wir mal über Hexen in der Literatur sprechen. Ne?
Genau. Und ich bin ja immer ein bisschen mutig und denke, man kann die Kontexte auch ein bisschen weiter spreizen und habe gedacht, auch bei Elizabeth Hardwick ist eine Form von Hexerei am Werke, was vor allem, glaube ich, in der Poetik und Ästhetik dieser Sprache drin ist. Aha. Es ist ein sehr unangepasstes, widerspenstiges Schreiben, was gleichzeitig intellektuell und sentimental ist. Und das finde ich ziemlich cool und interessant. Aber worum geht's? Es geht um New York.
Das möchte ich auch mal gerne wissen, ja.
Es geht um New York als Stadt der Frauen, wird es an einer Stelle bezeichnet. Aber eigentlich geht es, also es ist ein autofiktionaler Text. Es geht um Elizabeth. Elizabeth schreibt Briefe. Elizabeth wohnt in New York mit einem schwulen Mann zusammen in einer eheähnlichen Beziehung. Sie reist nach Amsterdam, lernt Leute kennen, lernt Billie Holiday kennen und denkt über ganz viele Schicksale und Lebensentwürfe nach. Und der Ausgangspunkt von allem ist ihre Mutter. Ihre Mutter ist nämlich vielleicht auch nochmal interessant zum Thema Hexe. Eine Frau, die sehr viele Kinder bekommen hat und fast willenlos ihr Leben hinter sich gebracht hat. Keine Erinnerungen heraufbeschwören möchte, sondern einfach irgendwie das Leben bewältigt hat. Und diese Mutter wird immer wieder in Kontakt gebracht mit anderen Frauen, zum Beispiel einer Mitbewohnerin, die nicht schlafen kann, Luisa. Und diese Verbindungen sind auch nicht so glasklar und kausal nachvollziehbar, sondern sie sind sphärisch und Walpurgisnachtartig.
Aber übrigens eine über alles geliebte Mutter, ne? Das wird immer wieder betont, wie sehr Elizabeth und aber auch ihre Geschwister diese Mutter geliebt haben. Nur eben eine offenbar ganz andere Frau, die sozusagen in ihrer Verweigerung, sich zu erinnern, zurückzublicken, vielleicht auch einfach sich geweigert hat, das Leben insgesamt zu zergrübeln, anders als es vielleicht ihre Tochter Elizabeth tut, sodass man beinahe Lust bekommt, etwas zu lesen, was diese Mutter geschrieben haben könnte. Aber das ist natürlich ein Widerspruch in sich, also, weil sie nie was geschrieben haben würde.
Du möchtest lieber etwas lesen, was ihre Mutter geschrieben hat.
Würde mich dann jetzt schon interessieren.
Ja, dann hau mal raus. Was denkst du denn über dieses
Buch? Naja, ich habe mir gerade das aufgeschrieben, was du gesagt hast. Magisches Zwischenreich. Ein magisches Zwischenreich der Natur. Das finde ich wirklich eine ganz gute Formulierung. Die merke ich mir dann für Momente, in denen du Bücher zurückweist, die ich mitgebracht habe, sage ich, na, Lisa, verstehst du es nicht? Das ist doch das magische Zwischenreich. Und in dem magischen Zwischenreich, wenn ich das recht verstehe, da ist Magie am Walten und Zauberei. Und das
ja,
also
aber
dann
nicht spirituell,
alles
sondern
erlaubt.
Intellektuell.
Ich muss sagen, ich passe, Lisa. Ich überlasse dir vollkommen das Feld. Ich kapituliere.
Warum?
Ich verstehe dieses Buch nicht. Oder besser formuliert, ich begreife es nicht. Ich bekomme es nicht zu greifen, weil es nicht begriffen werden will. Es entzieht sich mir. Es verschließt sich hermetisch, es stößt mich ab. Nicht im Sinne davon, dass ich es ekelhaft fände, sondern indem es mich einfach wirklich zurückweist, indem es mir sagt, geh weg, du hast hier eh nichts zu suchen. Und da möchte ich dich einfach fragen.
Wodurch? Nee, wodurch?
Durch die Sprache, ganz allein durch die Sprache. Die Sprache bildet einen riesigen Wall, durch den ich nicht hindurchkomme. Und dann ist jetzt aber natürlich die interessante Frage, wem vor allem ist das zu verdanken oder wer vor allem ist dafür zu kritisieren? Ist es Elizabeth Hardwick? Oder ist es die Übersetzerin? Wir haben gerade eben am Beispiel des schönen Romans von Rivka Galchen die Übersetzerin sehr gelobt. Und wenn man Übersetzerin lobt, das kann man nicht oft genug tun, dann erarbeitet man sich aber auch die Legitimation, Übersetzungsleistungen hin und wieder auch mal kritisch zu betrachten. Und ich finde, du hast jetzt gerade schon das Buch geöffnet, du willst
ja
Gegenbeispiele bringen, bevor einziges Beispiel genannt habe.
Ja genau, ich möchte, dass du es am Text belegst.
Einige wenige Beispiele habe ich mir mal aufgeschrieben,
ja,
unter
bitte.
40 oder 80 oder 635 möglichen Beispiele. Da erzählt sie an einer Stelle, wenn ich es richtig verstehe, muss ich immer wieder einfügen.
Aber was ist denn das jetzt mit diesem, wenn ich es richtig verstehe? Das müssen wir ja nun beim Lesen von Lyrik oder so auch nicht.
Da kriegt man aber doch was, Lyrik, wenn sie gelungen ist, dann bietet sie einem etwas zum Erfühlen.
Aber das ja? doch auch. Okay, mach mal deine
Beispiele. Beispiele und dann können wir nochmal drüber reden, was wir dabei fühlen. Da erzählt sie an einer Stelle vom Sterben der Musikclubs, der zwielichtigen Jazzclubs in der 52nd Street in New York. Und es heißt, an diesen schmuddeligen Abenden, als Künstler überall auf der Welt lächelten, tanzten oder vorgaben, Prinzen aus der Antike zu sein und ihren Auftritt toten Räumen anboten, war es unmöglich, ihrem abgrundtiefen Unglauben zu entkommen, sich der bösen, schrecklichen Freiheit eines wilden Verdachts des Schicksals zu verweigern. sich der Freiheit eines wilden Verdachts des Schicksals zu verweigern. Es tut mir leid, ich verstehe es nicht. Einfach rein auf der semantischen Ebene schon und auch in dieser Verschachtelung und Verdichtung. Ich verstehe, kann ja mal passieren. Ist nicht weiter schlimm. Einzelfall. Oder er lebte in seinem geliebten Studio zwischen dem Unrat konstanter Muße in der sich herabsenkenden Stille der Unabhängigkeit. Was ist der Unrat konstanter Muße? Ich weiß es nicht. Im Original mag das womöglich gut klingen. Deutsch ist das für mich nicht. Das ist einfach Papieren. Aber genauso gut kannte er die Niedergeschlagenheit der Resignation. Was ist die Niedergeschlagenheit der Resignation? In der Resignation ist doch immer schon Niedergeschlagenheit drin. Warum muss man das noch so seltsam formulieren? Oder siehst du, es ist so eine Mauer aus Sätzen, die mit Substantivierungen, mit Attributierungen, ja, mit Genitivierungen vollgestopft sind. Die ungeklärten Schwierigkeiten von Sparsamkeit in New York verwirrten sie. Ich frage mich wirklich mal, ist es die Übersetzung oder ist es im Original schon so angelegt? Was sind denn die Schwierigkeiten von Sparsamkeit in New York? Warum sagt sie nicht einfach, ist es schwierig in New York sparsam zu sein? Die ungeklärten Schwierigkeiten, wenn das mal passierte, aber es ist ein Muster. Die kleinen Häuser, ja, jetzt habe ich hier noch ein ganz krasses Beispiel.
Okay, aber nur noch das.
Nur noch das. Ich hätte aber noch welche. Die kleinen Häuser an der Straße mit ihren Herden und Öfen, die Hitze verströmten, ihren glühenden Lampen, flirrend in der weißen Welt, konnten auf den Untergang wartende Siedlungen sein, der sie in der Nacht lautlos überfallen würde. Da musst du erstmal eine komplexe Satzanalyse machen, bevor du verstehst, was dieses Relativpronomen der dazu bedeuten hat. Also konnten Siedlungen sein, die auf den Untergang warteten. Dieser Untergang würde sie in der Nacht lautlos überfallen. So ungefähr musst du es machen. Also ist es der Untergang gemeint, der dieses Relativpronomen nach sich zieht. Da kommst du beim Lesen überhaupt gar nicht drauf.
Was ist da los? Ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsproblem ist, aber ich sehe deinen Punkt. Und das ist, glaube ich, sie ist intellektuell gepanzert, ist diese Prosa. Und das führt, glaube ich, manchmal dazu, dass dieses Gefühl, dieses hermetische Gefühl entsteht. Ich lese jetzt mal was anderes vor, wo es nämlich dann aufgeht.
Ich habe auch noch Positivbeispiele übrigens, ja.
Billie Holiday, wunderschön wird Billie Holiday beschrieben, ne? Mit ihren rot gefärbten Haaren, die wie Blut am Kopf kleben. Auch wieder ein schönes Hexenbild. Ihr ganzes Leben fand im Dunkeln statt. Der Scheinwerfer schien auf einen stillen schwarzen Kreis in einem Café. Der Mond glitt langsam durch die Wolken. Nachts arbeiten, lächeln, geschminkt, in langen seidigen Kleidern, singen und singen wieder und wieder. Das Ziel von all dem ist es, in den Schlaf zu sinken, wenn die ersten Sonnenstrahlen die theatralischen Lieder zu bedrohen beginnen. Und Lieder ist nicht das Lied, das gesungen wird, sondern die Augenlider. Und das Erzählen, das Erinnern, dafür wird die Sprache genutzt. Und die Grammatik spielt dabei eine entscheidende Rolle. Und deshalb glaube ich, dass es oft diese literaturwissenschaftlichen Substantive sind, die sie benutzt.
Aber was ist Sprache? Sprache ist Kommunikation. Sprache
ja, aber
ist nicht,
kommuniziert nein, mit dir. Es ist nur halt nicht so einfach. Es ist ein bisschen labyrinthischer, glaube ich.
Es ist Exkommunikation. Ich fühle mich exkommuniziert aus dem Reich der Sprache, aus dem Reich der Literatur. Durch Elizabeth Hardwick oder, ich sage es immer wieder, durch das, was die Übersetzerin daraus gemacht hat.
Aber wenigstens Alex.
Alex
ist toll. Alex ist so ein super schöner Mann, der mit ganz vielen Frauen schläft und sich aber für die ganz unscheinbaren Frauen interessiert. Und er ist in so einem Struggle die ganze Zeit. Elizabeth hat auch was mit ihm und am Ende heiratet er eine Krankenschwester und mäht den Rasen. Und das ist doch etwas, geht doch voll auf, diese Erzählung. Sowieso ist es wie so eine Bildergalerie von Juanita, der Prostituierten, die dann am Ende stirbt, die alten Jungfern oder diese ganzen Krankenschwestern und Putzfrauen, die am Ende auftauchen. Das sind doch wunderschöne Bilder. Es ist fast auch so, fast wie eine Skulptur, dieser Text.
Ja, ich bin mal kurz aus meiner Ohnmacht erwacht. Ich habe Alex vor langer Zeit kennengelernt, als ich nach New York kam. Er sah sehr gut aus und war von Natur aus etwas depressiv, aber bestrebt zu gefallen und in seiner Freundlichkeit irgendwie unpersönlich. Aus diesem Grund war er zu mehr Geschlechtsverkehr verdammt, als er sich wünschte. Sein gutes Aussehen spielte natürlich eine Rolle in seiner Verdammnis zum Vergnügen. Also das ist schon natürlich auch sehr lustig und es hat auch hin und wieder dann aphoristische Qualitäten. Die Liebe war also eine Tretmühle, wie der Kirchgang, vom Respekt vor der Gemeinde am Leben erhalten. Viele haben diese evangelikale Haltung zu Sex. Schaut her, ich habe es heute einmal getan und vorgestern zweimal. Orgasmen von vor 20 Jahren hinterlassen keine Erinnerung.
Das fand ich auch super.
Besser, man sieht gut aus. Das finde ich schon sehr gut. Also ja, es bleibt ein bisschen was, es ist ja ein Buch über die Erinnerung. Einige wenige Gedanken bleiben in Erinnerung, aber viel zu wenige. Und ich fürchte einfach, also es liegt an einer Sprache, die so nicht sein müsste.
Nein, ich gebe dir recht, dass man sich eigentlich kaum erinnert, was man gelesen hat, wenn man es zuschlägt. Deshalb habe ich wahrscheinlich noch gesagt, das ist ein Buch über Hexen. Keine Ahnung, es ist alles möglich in diesem Buch. Und was aber für den Text spricht, ist auch sein Titel. Sleepless Nights, schlaflose Nächte. In der Nacht, diese Nacht, Gedanken in der Nacht, die folgen einer anderen Logik. Die sind vielleicht manchmal hermetisch, unvermittelt, nicht nachvollziehbar. Ich weiß, ich habe deinen Punkt verstanden und ich gebe dir auch recht an einigen Stellen. Auf jeden Fall. Und trotzdem glaube ich, dass es ein sehr besonderes Buch ist, was eine große Bereicherung beim Lesen ist. Also ich habe diese Sätze so ganz langsam wie so ein leckeres alkoholisches Getränk in mich aufgenommen und habe mich daran total berauschen und auch berühren lassen können. Also für mich ist dieser Text nicht abgekoppelt von den Schicksalen dieser Mutter, von den Schicksalen dieser Frauen, von denen sie erzählt. Das macht sie sehr gut erfahrbar und gleichzeitig gibt es ein Ringen mit ihrer Intellektualität. Ich finde es ist wunderschön und sehr interessant, gerade weil es eben diese widerspenstigen Elemente hat. So, nächstes Mal treffe ich mich mit Juliane Bergmann im Mai und wir sprechen über Sex. Also, wir haben drei Bücher von Miranda July, der tollen amerikanischen Autorin und Künstlerin, kommt ein neues Buch raus, das heißt Auf allen Vieren. Da geht es um eine Frau, die sich auf einen Roadtrip begibt und mit dem Mann, der an der Tankstelle ihre Autoscheibe sauber macht, eine interessante Beziehung beginnt. Sie hat Bock ist die erotische Biografie von Katja Lewina und sie stellt sich die Frage, wie viel Sexismus in unserem Sex steckt. Wir lesen Anaïs Nin, die sich mit erotischen Kurzgeschichten an der Seite von Henry Miller ihren Lebensunterhalt verdiente. Das Buch mit den Erzählungen heißt Das Delta der Venus.
Das alles also am 26. Mai in Land in Sicht. War auch wirklich mal Zeit, dass wir uns dieses Thema vornehmen, oder? 3 Jahre hat es gedauert,
ja.
seit dem großen Beginn von Land in Sicht. Und endlich reden wir mal über sexy Literatur. Ich freue mich sehr auf die Folge. Fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Welche Bücher hatten wir also heute? Hexen von Marion Gibson, erschienen im Aufbau Verlag. Dann Rivka Gahlchen, Jeder weiß, dass deine Mutter eine Hexe ist, erscheint am 14. Mai bei Rowohlt. Und Schlaflose Nächte von Elizabeth Hardwick beim Zürcher Verlag Aki erschienen.
Das war's für heute mit Land in Sicht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön, Alexander Solloch.
Danke, und Lisa Kreisler.
Tschüss.
Bis bald.
NDR Kultur.